Dann fangen wir gleich an mit der Predigt. Ich habe sie mal genannt, die Macht der Einheit. Ich lese zurzeit Nehemia und einige Kapitel daraus haben mich inspiriert für die heutige Predigt. Wenn wir von Nehemia reden, dann reden wir etwa von der Zeit 450 Jahre so vor Christus. Daumenwert, nicht immer alles ganz genau, aber so, dass man ungefähr weiß, wo man ist. Wir sind in Jerusalem und die Perser haben das Sagen. Und sie bestimmen, was in der ganzen Gegend, auch was in Juda, in Jerusalem geschieht. Und keiner darf machen, was er will, sondern es geht alles über den König von Persien. Aber er hat auch die Erlaubnis gegeben, dass die Juden wieder heimkehren dürfen in ihr Land. Und das haben viele, viele tausend Juden genutzt und sind nach Juda zurückgekehrt und nach Jerusalem zurückgekehrt. Und dann ist es eben so, dass einige Jahre später eben dieser Mann Nehemia die Erlaubnis vom persischen König bekommt, auch nach Jerusalem reisen zu dürfen. Und er hat einen großen Auftrag, eine große Mission. Und zwar, er will die Mauer Jerusalems wieder aufbauen. Die ganze Mauer samt der ganzen Stadt ist ja in Schutt und Asche gelegt worden. Und er hat ein Herz dafür gefunden und gewonnen, diese Mauer wieder aufzubauen. Ich würde mal sagen, hören wir mal, was Nehemia den Führern der Juden, den Ältesten der Juden sozusagen hat. Und ich, Nehemia, sprach zu ihnen, also zu diesen jüdischen Vorstehern: Ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Und dann sagt er: Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, dass wir nicht weiter ein Gespött seien. Und ich sagte ihnen, wie gut die Hand meines Gottes über mir war, dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Und sie sprachen: Auf, lasst uns bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Ja, und dann kommt es, wie es halt eigentlich immer kommt. Und als das aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen: Was ist das, was ihr da tut? Wollt ihr vom König abfallen? Da antwortete ich ihnen und sprach: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir sind seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Ihr aber habt keinen Anteil noch Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Und wenn wir dann ein paar Kapitel weiterlesen, dann lesen wir diesen Vers, Nehemia 6,15: Und die Mauer wurde fertig. Es war also nicht nur eine Vision, ein Wunsch, sondern die Mauer wurde fertig am 52 Tage, nach 52 Tagen. Soweit mal der Text. Mir geht's heute mal so um zwei Dinge. Die ich finde, die für unsere Gemeinde auch von Bedeutung sind. Erst einmal ist es diese Einigkeit, die diese Juden an den Tag legen, mit dem sie ans Werk gehen. Die hat mich beeindruckt. Zum anderen, dass diese Einigkeit ja jetzt nicht nur ist, dass sie schön eins sind, sondern dass diese Einigkeit bewirkt hat, dass ihr Werk vorangeht und dass sie den Feinden überhaupt keine Chance gelassen haben. Es sagt nämlich Nehemia: Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Also er hatte die Vision. Er hatte diese Schau: Wir wollen und wir müssen in Jerusalem wieder eine Mauer haben. Und das Schöne hier, da antworteten die Obersten des Volkes: Auf, lasst uns bauen. Alleine hätte Nehemia nichts machen können. Aber er wusste, er braucht erstmal die Obersten und letztlich, er braucht das ganze Volk, alle. Er braucht jeden Einzelnen. Und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Für mich ist die Stadtmauer an sich schon ein Bild, ein Symbol. Die Mauer, sie zeigt eine Einheit. darinnen. Sie zeigt eine Verbundenheit innerhalb der Stadt. Eine Mauer umschließt die ganze Stadt. Sie macht die Stadt zur Stadt, zur Einheit. Und selbst das neue Jerusalem, wo man jetzt sagt, es sind doch gar keine Feinde mehr da, aber lest mal in Offenbarung 21, glaube ich, steht's. Das neue Jerusalem, was vom Himmel auf die neue Erde kommt, hat hohe Mauern und große hohe Mauern, glaube ich, steht. Auch dieses Jerusalem wird Mauern haben, weil man sehen wird, es ist was Besonderes. Es ist ein Vorrecht, es ist ein Privileg, in Jerusalem in den Mauern leben zu dürfen. Und das gilt auch für das neue Jerusalem. Ich habe ja übrigens gestern mal nachgerechnet, die Größe des neuen Jerusalems. Es steht ja eine Maßzahl dabei. Und wenn man es so mal daumenmäßig macht, dann ist es tatsächlich genau die Größe der heutigen EU. Also wer Jerusalem sich so als so kleine Stadt vorstellt, das Neue, der ist auf dem falschen Dampfer. Gott baut was Großes. Also Gott hat große Visionen. Gott hat ganz andere Vorstellungen. Also wenn er eine Stadt baut, dann ist das so, wie wir einen Kontinent uns vorstellen. Das ist unsere Zukunft, das neue Jerusalem. Da wollen wir hin. Ja, eine große Stadt, die Gott uns gebaut hat. Ich glaube, an die neuen Dimensionen werden wir uns dann erstmal gewöhnen müssen. Und natürlich hat in der jetzigen Zeit, beim jetzigen Jerusalem, die Mauer Jerusalems hauptsächlich die Bedeutung, dass es Schutz bietet. Schutz vor den Feinden von außen. Und wir lesen ja, nachdem die Juden sagen, auf, lasst uns bauen. Ich habe es ja schon angedeutet. Im nächsten Satz kommt dieser Tobias und wie sie auch alle heißen hier, der Sanballat und der Geshem, sie kommen sofort. Und das, wer kennt das nicht? Du kannst im Reich Gottes irgendwas, dich irgendwo aufmachen, sagen, auf, wir machen jetzt. Auf, wir fangen jetzt an zu beten. Auf, wir lesen jetzt die Bibel. Auf, wir gehen jetzt in den Gottesdienst. Auf und schon, du brauchst dieses Wort auf bloß sagen und schon sind sie da, die Geshems und die Tobias und wie sie alle heißen. Ja, ja, die sind da. Schon kommen Schwierigkeiten, schon kommen Anfechtungen, schon kommen Krankheiten, schon kommt irgendwas daher um die Ecke. Der Feind, und das müssen wir halt wissen, der Feind ist einfach noch da. Und wir haben mit unserem Feinden zu kämpfen. Ja, ich habe mir mal die grundsätzliche Frage gestellt, aus welchen Gründen sollten wir Christen überhaupt eins sein? Ist das überhaupt wichtig? Ja, kann man sich doch mal fragen. Ist es grundsätzlich überhaupt wichtig, eins zu sein? Und wie weit soll diese Einheit gehen? Ich meine, gut, wenn man eine Partei hat, wenn 51% dafür sind, dann ist die Partei halt dafür. Ist das jetzt Einheit? Okay, das ist eine gute Frage. Also da spielt es, also Demokratie, da spielt es jetzt nicht so wirklich eine Rolle, dass alles eins ist. Ja. Aber in der Gemeinde ist es wichtig. Es ist wirklich mal eine Frage, die wir uns stellen sollen. Ist Einheit wichtig? Und wenn ja, warum eigentlich? Warum ist das ein Wert, den wir vertreten sollten, dem wir nachjagen sollten? Jesus selbst im hohen priesterlichen Gebet, er lässt keinen Zweifel aufkommen, dass die Einheit aller Gläubigen der Wille Gottes ist, dass dafür das Herz unseres Gottes brennt. Und er sagt uns auch in diesem Gebet, warum das möglich ist. Johannes 17, man müsste eigentlich das ganze Gebet lesen, aber Johannes 17, 23, wenigstens mal einen Vers daraus, ich in ihnen, also ich, Jesus, in ihnen und du, da spricht er vom Vater, in mir, auf dass sie vollkommen eins seien. Jetzt reicht es Jesus ja nicht zu sagen, ihr schön, dass ihr alle eins und ihr sollt eins sein. Er setzt auch noch dieses Wort vollkommen davor, ja, damit es erstmal schon mal überhaupt keine Zweifel gibt. Jesus lässt keinen Zweifel aufkommen, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Tja, die Voraussetzung auch Wachstum in der Gemeinde war schon, ich wusste es schon immer irgendwie, es war, ist die Einheit. Dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst. Also die Welt soll nicht nur den Jesus erkennen, sondern sie soll auch daran sehen, dass wir Geliebte sind. Und sie liebst, wie du mich liebst. Wow. Und an anderer Stelle sagt er ja, dass sie eins seien, so wie ich und du, Vater, wie wir zwei eins sind, so sollen sie eins sein. Und da versagt mein Verstand mir, wie das so sein soll. Da komme ich nicht mehr ganz mit, wie diese Einheit sein soll. Aber durch den Heiligen Geist ist das möglich. Durch den Heiligen Geist lebt der Vater und der Sohn in unseren Herzen, in uns. Und diese Wahrheit wird unser Leben in Ewigkeit viel mehr beeinflussen als alles andere. Diese Wahrheit, dass der Vater und der Sohn, dass sie durch den Heiligen Geist in uns leben, wird mehr Einfluss auf unsere Beziehung, auf alles nehmen in Ewigkeit als alles andere, was jemals da war. Dass Gott in uns ist, das ist die ganze Herrlichkeit, das ist alles. Gott lebt in seinen Kindern. Tja, und wenn es sich auch hier auf dieser Erde leider noch nicht so wirklich rumgesprochen hat, es gibt im Geist eine vollkommene Einheit, und jetzt kommt es. Es ist schon mutig, das überhaupt so auszusprechen. Eine vollkommene Einheit aller Christen untereinander. Und zwar wirklich aller. Es ist schon mutig. Also ich habe schon, wie ich das so jetzt aufgeschrieben habe, ich schon gemerkt, da sprichst du schon ganz schön gegen Bollwerk. Wenn du das so aussprichst, du glaubst, es gibt im Geist eine vollkommene Einheit aller Christen untereinander. Und diese Einheit gleicht tatsächlich der Einheit zwischen Vater und Sohn. Also Gott dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Ja, aber warum sieht man jetzt heute so wenig von dieser Einheit? Es ist natürlich so, dass Gott uns zu nichts zwingt. Zu gar nichts. Gott zwingt uns nicht, dieser Einheit nachzufolgen. Gott zwingt uns nicht, diese Einheit zu suchen. Es bleibt unsere Sache, dies zu tun. Und darum ist es wichtig, dass wir Gott suchen, wie das heute war. Weil in Gott liegen alle Lösungen. Und in Gott liegt die Einheit. In ihm selber sind wir eins. Wir sind ja nicht als Menschen, unsere Seelen und so werden nie eins werden. Es ist im Geist. Im Geist werden wir eins. Und im Geist sind wir jetzt schon eins. Nur was es hindert, es ist natürlich, wir sind alles Menschen, die alle fehlerhaft sind, die mit tausenden Verletzungen durch dieses Leben gehen, die immer wieder neu verletzt werden. Und verletzte Menschen, wissen wir, verletzen auch wieder andere. Und wir tun das manchmal, ohne dass wir es eigentlich wollen. Es ist ja nicht immer so, dass wir es wollen, aber es passiert. Es passiert auf unserem Lebensweg, es passiert. Und alles das, ja, nehmen wir mit, wenn es hier so um Einheit geht. Aber es gibt etwas Größeres. Und das ist die Liebe Gottes, das ist Gott selbst. Und darum sollen wir ihn suchen. Und es ist Gottes Wille, dass wir einfach auch dahin kommen, dass wir es nicht machen, weil es uns irgendjemand sagt, sondern aus eigener Überzeugung. Übrigens alles, es geht hier nicht nur um Einheit, es geht eigentlich um alle göttlichen Dinge. Gott möchte, dass wir es aus eigener Überzeugung und aus freiem Willen danach streben. Drum ist, es gibt kein Gesetz mehr in dem Sinn. Die Gesetze, die Gott so geschaffen hat, die hat er gezeigt, okay, also wenn ihr über diese Dinge, über diese Leitplanken drüber saust, dann seid ihr im Abgrund. Macht das mal bitte nicht. Aber eigentlich sollten wir unseren Weg gehen, weil es in unserem Herzen steht. Weil das Gesetz in unser Herz geschrieben ist. Das bedeutet, weil wir es automatisch tun, was der Wille Gottes ist. Und so ist es auch mit dieser Einheit. Es ist etwas, was Gott möchte, dass wir es aus freien Stücken tun. Nicht, weil wir dazu gezwungen werden. Und wenn ich diese Verse hier so lese, denke ich manchmal, okay, unser Vater im Himmel, er hat wirklich, wenn es um seine Kinder geht, so eine, jetzt entschuldigt, aber so eine rosarote Brille auf. Ja. Er sieht seine Kinder immer so schön. Er freut sich, er liebt sie. Er traut ihnen alles zu. Wie ich letztes Mal gesagt habe, er führt auch den Teufel zu ihnen und sagt den anderen, jetzt schaut mal, was meine Kinder mit dem machen. Er glaubt, dass sie den Sieg erringen werden. Gott glaubt, manchmal glaube ich, dass Gott mehr an uns glaubt als so manche Christen an ihn. Ja? Er ist überzeugt von uns. Er liebt uns. Und er hat gesagt, ich stelle euch alles zur Verfügung. Nur wie gehen wir jetzt damit um? Wir haben im Geist diese vollkommene Einheit, auf die wir zugehen sollen. Ich glaube, es ist wie bei allen Dingen in unserem irdischen Leben, wir sollen eine Richtung einschlagen. Gott hat uns schon gezeigt, wie es sein wird. Was sein Wunsch ist, das ist die vollkommene Einheit. Aber wir können ja nicht sagen, okay, daraus wird jetzt hier in diesem Leben eh nichts, also lasst uns alles machen, macht jeder sein Ding, basta. Im Himmel schauen wir dann schon mal, wie es dann alles werden wird. Ich glaube, viele werden sehr überrascht sein, wie es so im neuen Himmel ist. Was steht da? Zuerst werden mal viele Tränen abgewischt. Da wird viel Leid erstmal beendet werden da oben. Ja. Wer meint, dass wir nehmen ja unsere Seele mit? Das ist viel nicht klar. Wir legen unseren Leib ab. Und es wird auch keinen Teufel dort mehr geben, aber all diese Dinge werden erstmal bereinigt werden. Und so viel ich weiß, gibt es da Bäume, deren Blätter Heilung bringen. Man kann sich ja schon mal fragen, für was, wenn es überhaupt kein Leid und Not mehr von Haus aus gibt. Aber Gott wird das alles heilen. Er wird alle Wunden, die wir hier auf Erden bekommen haben, er wird sie alle beenden. Ich glaube, wir sollten uns, und ich spreche jetzt nicht nur von unserer Gemeinde, muss ich mal ganz ehrlich sagen, sondern es ist eigentlich für den ganzen weltweiten Leib Jesu Christi gedacht. Wir müssen uns auf diesen Weg machen, auch den Weg der Einheit, der sichtbaren Einheit. Und ich möchte es vielleicht einfach mal noch ganz dazu sagen, es ist nicht das Einzige, wonach wir streben. Wir streben auch nach der Wahrheit, nach der Liebe. Ja. Also es geht hier nicht Einheit gegen andere Dinge auszuspielen, aber auch Einheit ist ein Wert an sich. Was können wir tun? Wenn ihr das mal den nächstes anzeigen könntet. Was sind solche Schritte, die wir tun können? Und ich habe sie einfach mal so, was mir so ins Gedächtnis kam. Ich habe das auch nicht besonders sortiert oder so. Was mir so ins Gedächtnis kam, habe ich einfach mal so aufgeschrieben. Es ist erstmal, dass man auch selbst erkennt, man ist selber nicht so ganz perfekt, wie man es manchmal denkt. Man hat seine eigenen Fehler, seine eigenen Schwächen, man hat seine eigenen Verletzungen. Wenn man das schon mal eingesteht, dann kann man auch mal den anderen vielleicht mal eine Schwäche eingestehen. in Philipper 2, 3 eine ganz wichtige Sache, den anderen höher achten als sich selbst. Sich selbst nicht so wichtig nehmen, sondern auch mal auf den anderen eingehen. Und der nächste Punkt, ohne dem wird es niemals gehen, das ist Vergebung. So wie uns Jesus vergeben hat, wir müssen uns immer wieder alle am Kreuz treffen. Wir müssen Vergebung aussprechen, wir müssen Vergebung annehmen. Ohne dem wird Einheit nie zustande kommen. Und dann kann es weitergehen und es wäre schön, wenn es immer weitergeht und wenn es zur Söhnung, zur Versöhnung, zur Aussöhnung kommt. Und über alledem steht, ich habe auch darüber schon öfters gesprochen, die Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, den Nächsten annehmen, so wie er ist. Und hier nochmal ein ganz wichtiger Punkt, Unterschiede akzeptieren. Unterschiede akzeptieren. Wir gehen oft davon aus, dass Menschen so sein oder umgestaltet werden müssten, so wie wir sind oder wie Gott uns umgestaltet hat. Und meinen auch diesen Weg, den müsste der andere auch so gehen. Aber das ist nicht immer so. Das kann ja hin und wieder einmal sein. Aber Gott geht mit jedem seinen eigenen Weg. Mit dir und mit mir. Und Gott kennt Unterschiede. Und Gott hat uns alle von Haus aus, und das wird in Ewigkeit übrigens so sein. Wir werden in Ewigkeit nicht eine einzige Blumensorte bloß sein, sondern wir werden wieder diese schöne Blumenwiese sein. Tausende von unterschiedlicher Blumen, die in einer Wiese sind, die zusammenblühen, die schön sind. Der Mensch, er macht immer nur Blumenbeete, ja? Er kennt das eine. Und so muss es sein. Gott nicht. Gott kennt die Vielfalt. Und Gott liebt Vielfalt. Und Gott liebte, dass die Menschen unterschiedlich sind. Er sieht darin Einheit. Wir sehen darin oft ein Konfliktpotenzial. Gott sieht was anderes. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, uns das auch mal klar zu machen. Gott liebt die unterschiedlichen Menschen. Und er liebt auch, dass der eine so ist und der andere so. Tja, der nächste Punkt, ich habe ihn gleich zweimal hingeschrieben, Geduld, viel Geduld. Erstmal mit dir selber und mit mir selber, ja. Auch mit uns selbst müssen wir Geduld haben. Aber es gilt natürlich für den Nächsten dann auch, mit dem wir gehen. Wir brauchen Geduld füreinander. Und ein Punkt, den ich persönlich auch immer wieder erlebt habe, der sehr, sehr weiterhelfen kann, da wo gerade Konflikte sind, füreinander zu beten. Jetzt habe ich natürlich im Laufe meines Glaubenslebens so manches erlebt und auch das Gebet füreinander erlebt. Und ich muss sagen, da gibt es natürlich dann schon gewisse Variationen, wie man dann füreinander beten kann. Herr, wasche ihm endlich den Kopf. Ich habe es jetzt übertrieben, ja. Aber um es klar zu machen. Herr, forme ihn endlich so um, wie ich das will, wie ich mir das vorstelle. Mach ihn endlich so, dass er zu mir passt. Ja, ich habe diese Gebete leider so, so oft gehört und erlebt in meinem Leben, dass ich es ja auch mal weitergeben will. Das ist es nicht. Das ist es definitiv nicht. Herr, bringe ihn in seine Stellung hinein. Forme du ihn in den Plan hinein, wie du ihn von Anbeginn gesehen hast. Das ist der Punkt. Und wenn mich vielleicht auch gleich mit, ja, dass ich ihn auch anders sehen kann, dass ich ihn so sehen kann, wie du, Vater im Himmel, ihn siehst. Das sind die Gebete, die Gott gefallen. Paulus schreibt in Epheser 4 dazu und das passt sehr gut zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Da möchte ich es auch mal vorlesen. Epheser 4, 1, da heißt es, so ermahne ich, also Paulus, euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Und jetzt kommt es schon, in aller Demut, Sanftmut und Geduld. Einer, also ertraget einer den anderen in Liebe. Also, es geht auch um Tragen, Ertragen, Aushalten auch manchmal. Ertraget einer den anderen Liebe. Seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Dieses Band, das drumherum gespannt ist, das wie diese Stadtmauer ist, die einfach rundherum ist, um diese ganze Einheit. Seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist. Im Geist. Seht ihr schon wieder? Das ist keine Erfindung von mir. Die Einigkeit im Geist. Im Geist gibt es Einheit. Zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Und jetzt kommt es. Es ist ein Leib. Warum suchen wir Einheit? Es ist ein Leib, weil es nur einen Geist gibt. Wie ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Es ist nur ein Herr, sagt er, es ist ein Glaube, es ist eine Taufe. Und jetzt kommt es, es ist ein Gott und Vater aller, der da ist über allen, durch alle und in allen. Wir sind Familie, ob es uns jetzt passt oder nicht. Wir sind Familie. Ob wir hier bleiben, ob wir woanders hingehen, wir sind Familie. Es ist völlig wurscht, solange du an Jesus Christus glaubst und an ihn glaubst, dass er dir deine Sünden vergeben hat und dass er der Herr in deinem Leben ist, solange bist du Teil dieser Gemeinschaft. Ja, Gott möchte, dass diese Gemeinschaft zusammen ist und dass sie zusammenwirkt, aber trotzdem, du bist erstmal Teil davon, weil wir einen Vater haben, weil wir eine Familie sind. Also Paulus gibt uns hier wirklich viele Gründe, warum Christen eins sein sollen. Einen möchte ich nochmal herausgreifen. Wir sind berufen zu einer Hoffnung. Welche Hoffnung haben wir denn? Wir haben die Hoffnung auf ewiges Leben. Ja, viele denken zum Glück nur mit meinen allerbesten Freunden. Ich weiß nicht, ob ich ewig leben wollen, so mit allen, ja. Aber ich muss euch da schon ein bisschen enttäuschen. Gott hat nur eine neue Erde geschaffen. Eine. Er macht den Himmel, er macht wieder viele Sterne und ich denke, es wird wieder ein Riesending sein, aber eine Erde. Und auf dieser einen Erde nur ein Jerusalem. Soll alles so heißen. Wir werden als Christen, und zwar alle Christen, alle, die durch Jesu Blut rein geworden sind, in einer Stadt leben müssen. Ja, und dazu kommt auch noch dann das Hochzeitsmahl und ich vermute, dass die Sitzordnung so manche überraschen wird. Neben wen Gott sie da so hinsetzen wird. Ich kann mir das schon gut vorstellen. Okay, ich komme noch zu einem Hauptpunkt, aber erst kürzer. Und zwar, Vollmacht ist die Folge von Einheit. Es ist ja eine schöne Geschichte dabei, Nehemia, und weil alle Juden sofort bereit waren, eben die Mauer mit, bei der Mauerbau mitzubearbeiten. Einige haben nicht mitgemacht, aber das ist fast nicht aufgefallen. Es bestand einfach Einheit, die Mauer zu bauen, es bestand Einheit, diese Mauer zu verteidigen. Und diese Mauer Jerusalems, sie hat gezeigt, dass sie ein Volk sind, ein Volk, das ernst genommen werden will. Und dass der Feind ernst nimmt und dass dem Feind auch Respekt einflößte. Und ich möchte mal die Urgemeinde in Jerusalem anschauen. Testen wir mal, ob bei der Urgemeinde in Jerusalem, ob diese Einheit auch zu geistlicher Vollmacht geführt hat oder nicht. Zu geistlicher Autorität. Die Urgemeinde in Jerusalem. Diese Gemeinde startet mit 120 Leuten, die auf dem Söller auf dem Obergemach sind. Der Heilige Geist kommt und was heißt von ihnen? Da heißt es, diese alle hielten einmütig im Gebet fest. Also sie beteten nicht nur, sondern es heißt extra, sie sind einmütig gewesen. Und viele Jahre danach, nach Pfingsten, da heißt es über diese Menschen, die zu Jesus gekommen sind, über diese Gemeinde, die Menge der Gläubigen, also da waren sie schon viele, war, was waren sie? Ein Herz und eine Seele. Das hat die Gemeinde ausgemacht. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und die Folge war tatsächlich geistliche Autorität. Im nächsten Kapitel können wir das lesen und sie hatte Einfluss. Und es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Von den anderen aber wagte keiner, sich zu ihnen zu halten, doch das Volk schätzte sie hoch. Immer mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen, dass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, wenigstens ein Schatten auf einige von ihnen fiele. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren, und alle wurden geheilt. Ein Wort hier, habe ich fett und unterstrichen. Wir sagen ja immer, ja, es werden nicht immer alle geheilt. Bei Jesus wurden alle geheilt. Und in der ersten Zeit in Jerusalem wurden alle geheilt. Tatsächlich, es wurden alle geheilt. Es galt für die erste Zeit in Jerusalem, in der Gemeinde in Jerusalem, es wurden alle geheilt. Warum? Es war Autorität und Vollmacht der Gemeinde da. Und hier möchte ich mal was sagen, hat Gott mir etwas gezeigt, etwas geoffenbart. Du kannst als Person eine Salbung haben. Du kannst eine Salbung haben, zum Beispiel Apostel, du kannst eine Salbung haben, Menschen zu befreien, zu heilen. Und du wirkst in dieser Salbung. Und das ist gut so. Aber es gibt noch etwas Größeres. Und das ist die Salbung der Gemeinde. Das ist da, wo Gemeinde in ihre Funktion kommt. Gemeinde in die Funktion, wo sie wirklich merkt, sie ist ein Leib. Und hier und sie hat ein Haupt, Jesus Christus. Dann fließt diese Vollmacht in eine völlig neuen Art und Weise und Dimension. Und das war in Jerusalem der Fall. Das war am Anfang in Jerusalem der Fall. Und wir lesen ja hier im 12, es wird ja auch eingeleitet damit. Sie waren alle in der Halle Salomons einmütig beieinander. Vollmacht, das was danach folgt, hat eine Bedingung. Und viele glauben nicht an diese Bedingung, aber es ist tatsächlich so, dass sie einmütig, dass sie eins waren, das war die Voraussetzung. Und natürlich, der Teufel, er sucht immer Lücken, ja, und er hat auch, selbst in Jerusalem, er hat eine gefunden. Und darum heißt es im nächsten Kapitel schon wieder, es erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil die Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Ich will darüber gar nicht näher eingehen. Aber diese Anklage gegenüber die Apostel, und es war eine Spaltung mitten in der Gemeinde. Und weißt ihr was? Die Kraft war weg. Was lesen wir danach noch von Jerusalem? So gut wie nichts mehr. Natürlich haben die Apostel ihre Salbung behalten. Und ich glaube auch, dass sie weiter Wunder getan haben. Aber diese Vollmacht, die sie vorher hatten. Ich meine, ihr müsst euch denken, wo steht es nochmal in der Bibel, dass die Leute Angst hatten, zur Gemeinde zu kommen. Also nicht, weil sie keine Lust haben, sondern weil sie Angst hatten, dazu zu kommen, weil sie Respekt hatten vor der Gemeinde. Wo steht das nochmal in der Bibel? dass die Ungläubigen so eine Hochachtung hatten, kommt meiner Ansicht nach so wirklich nicht mehr vor in der Bibel. Ja? Aber hier kam es vor. Ja, okay, also sie haben viel verloren. Und Jesus sagt sogar mal, und da geht es um das Reich der Finsternis. Er sagt, wenn der Teufel uneins ist, sich selbst nicht eins ist, dann wird sein Reich nicht bestehen. Dann wird sein Reich nicht bestehen. Wenn das schon das Reich der Finsternis, von denen ich ja jetzt nichts halte, schon der Fall ist, aber im Reich Gottes, wie viel mehr gilt es da? Und Jesus unterstreicht es nochmal mit diesen Worten in Matthäus 18, 19. Wahrlich, ich sage euch, wo zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Wenn es schon zwei sind, aber wenn es die Gemeinde ist. Die Ortsgemeinde oder die weltweite Gemeinde. Ich denke, die weltweite Gemeinde, wenn die komplett eins wäre, die Welt könnte es gar nicht aushalten von der Herrlichkeit Gottes, die offenbar werden würde. Die Herrlichkeit, die dadurch fließen würde, würde diese Welt gar nicht verkraften. Das können wir eigentlich erst für die neue Welt machen. Da würden so viele Zeichen und Wunder, da würde so viele Herrlichkeit Gottes hier auf Erden schon sein, dass wir es gar nicht uns ausmalen können. Ja, das eigentliche Wunder war, dass es in 52 Tagen passiert ist. Und ich glaube auch, es muss ja nicht alles ewig lang dauern. Es kann auch manchmal schnell gehen. Und diese Hoffnung habe ich auch für uns, dass es schnell geht. Und ich denke, diese Mauer in Jerusalem, die sie da gebaut haben, war nicht die schönste Mauer. Ich meine, in 52 Tagen kannst du jetzt nicht die allerschönste Mauer hochziehen. Vermute ich nicht, dass es war. Es war nicht die perfekteste Mauer. Aber es war die Mauer, die ihren Feinden Angst einflößte. Und das reichte. Es war die Mauer, die sie wieder zu einem Volk innerhalb der Mauer machte. Zu einem sicheren Volk. Dafür hat es gereicht. Und ich denke auch, wir müssen nicht perfekt sein. Aber wir müssen den Weg dorthin gehen. Wir müssen uns aufmachen und diesen Weg beschreiten. Wir müssen uns klar werden, dass jeder gemeint ist. Und das Schöne auch an dem Mauerbau, und darum ging es auch so schnell, sie waren alle, es war keiner ausgenommen. Jeder war an seinem Platz. Jede Familie, jede Sippe hatte seinen Abschnitt. Keiner konnte sagen, auf mich kommt es nicht drauf an. Bei Einheit kommt es auf jede Kette drauf an. Man kann sagen, okay, den Gottesdienst hier leiten und machen, das sollen die doch machen, ja? Kann man ja noch machen. Bei Einheit funktioniert das nicht mehr. Da bist du, da bin ich gemeint, da sind wir alle gemeint. Gott segne euch. Amen.